Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich war nie Arbeitsmarktfachmann. Ich war auch kein Politiker. Das ist ein großes Missverständnis. Ich wollte die Sache zum Laufen bringen. In der Bundeswehr habe ich ein richtiges Maß von Orientierung, Disziplin, Konzentration gelernt, aber auch das Denken in großen Zusammenhängen. Ich muss jeden Tag meinen Glauben überprüfen, aber eine Gewissheit habe ich schon gefunden im christlichen Glauben. Und das ist auch Halt und Orientierung bei den schwierigsten Themen, die ich im Leben hatte.
Frank-Jürgen Weise ist in erster Linie dafür bekannt, dass er zwei Behörden nachhaltig verändert hat. Die Bundesagentur für Arbeit, deren Vorstandsvorsitzender er 13 Jahre lang war, und das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dessen Leitung hat er 2015 zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise auf Bitte der Bundesregierung übernommen. Angetrieben hat ihn während seiner gesamten Laufbahn die Lust am Organisieren und Strukturieren. Ich bin beseelt von Lösungen und nicht von Problemen, sagt er über sich selbst. Im Podcast verrät er mir, in welchen Momenten er die Organisation auch mal anderen überlässt, wie seine 12-jährige Dienstzeit bei der Bundeswehr ihn geprägt hat und was Glaube ihm bedeutet. Außerdem sprechen wir beide über Kreativität, Ehrenämter und die spannende Geschichte seiner Eltern, die vor dem Mauerbau mit ihm und seinen beiden Geschwistern aus der ehemaligen DDR nach Westdeutschland gegangen sind.
Herzlich willkommen, Herr Weise.
Danke für die Einladung.
Herr Weise, lassen Sie uns ganz früh anfangen. 1952 sind Sie in Radebeul bei Dresden geboren, später dann aber zur Bundeswehr in der Bundesrepublik gegangen. Ich vermute, da steckt eine Familiengeschichte dahinter. Würden Sie die mit uns teilen?
Gerne. Meine Eltern hatten immer die Hoffnung, dass es in der damaligen DDR besser wird, sahen sich aber dann enttäuscht und sind dann kurz vor Mauerbau in den Westen gegangen. Mein Vater ein Jahr früher. Die Geschichte war, er hätte meine Mutter verlassen, aber im Grunde genommen hat er dann im Westen vorbereitet, dass wir als Familie, meine Mutter mit 3 Kindern, ich habe 2 Geschwister, 2 Mädchen gehabt und wir dann in den Westen gegangen
sind. Haben Sie das als bedrückende oder brenzlige Situation als junger Mensch erlebt? Das Kind, muss ich noch sagen.
Nicht so sehr. Da vermischt sich, muss ich schon sagen, die Erzählung anderer, die mir die Dinge berichtet haben. Es beginnt so die eigene intensive Wahrnehmung, genau in dieser Zeit. Deshalb, weil ich rübergekommen bin, dann zuerst nach Hamburg und hätte eigentlich schon eingeschult werden müssen. Und dann haben meine Eltern mehrmals den Standort gewechselt. Und diese Schulzeit habe ich in schlechter Erfahrung. Ich kam immer in Klassen rein, wo die sagten, wer ist das für ein Kerl und wo kommt er her? Und hatte sozusagen kein Heimatgefühl, aber das war dann schnell überwunden als Kind.
Wie konnten Sie das überwinden? Gab es ein Hobby, einen Sport, ein Interesse, das Sie gepflegt haben in der Zeit?
Ich hatte eine sehr gute Familie. Meine Eltern haben sich gut um die Kinder gekümmert. Ich hatte mit meinen Schwestern ein schönes Verhältnis. Das war sicher die große Geborgenheit. Der Rest, ja, als Kind ist bei mir weder traumatisch noch sonst irgendwie schlimm in Erinnerung geblieben. Die Geschichte nachher, ja, die hört sich schon schwierig an, denn meine Eltern haben alles aufgegeben, ihr Zuhause, das Klavier, den Beruf. Und insofern rückwärts gesehen schon mit kritischen Aspekten, aber in meiner eigenen Erinnerung, in dem Empfinden, nein, schöne Kindheit.
Später können wir trotzdem vielleicht nochmal darauf zurückkommen, denn bei mir hat das die Assoziation vorgerufen. Sie haben ja dann auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu einem ganz späteren Zeitpunkt in Ihrer beruflichen Karriere geleitet. Aber auch diese Anfangszeit bei Ihnen, die Zeit in Hamburg, auch das, was Ihre Eltern erlebt haben, hat bei mir das einfach bewegt. Denn einfach alles stehen und liegen lassen, das tut keiner. Und ich denke, so ein gewisses Verständnis Verständnis auch für die Menschen, die kommen, haben Sie vielleicht mitgebracht. Bevor wir dahin aber gehen, haben Sie dann auch eine ungewöhnliche Karriere erstmal eingeschlagen und begonnen, denn Sie sind Anfang der 70er Jahre zur Bundeswehr gegangen. Nach der 68er Zeit und den Folgen vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich für einen jungen Mann.
Ja, in der Schule, bei den Lehrern habe ich überall, ich sag mal, diese für mich dann schon fast unangenehme Ideologie, den Eifer zu bestimmten Themen gespürt, habe mir ein unabhängiges Urteil gemacht. Da haben mich meine Eltern wieder unterstützt, mich nicht festgelegt, aber mir alles angeboten. Und ich will das offen sagen, es war nicht unbedingt das Militärische, also ich wollte meinen Dienst leisten. Aber das Überzeugende war das Angebot, dass man bei der Bundeswehr studieren kann. Deshalb bin ich Helmut Schmidt heute noch dankbar. Er hat damit das Niveau der Armee attraktiv gemacht. Und ich habe alle Arten von Erlebnissen gehabt, aber rückwirkend es nie bereut, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert dort. War das ein großer Jahrgang damals schon?
Nein, das waren kleine, von der Zahl der Studierendensemester und gute Betreuung. Nein, war bundeswehreigen, sehr, sehr hohe Qualität, würde ich sagen.
Kennen Sie Leute noch von damals?
Ich kenne noch welche. Einige sind leider auch ganz überraschend schon früher gestorben. Wir haben aber keinen Zusammenhalt. Das kommt sicher daher, dass man dann ganz wechselnde Stationen hatte. Ich glaube, ich bin in den 13 Jahren 6-mal versetzt worden, immer wieder neue Beziehungen aufgebaut. Aber zur Bundeswehr selber habe ich dann immer intensiv Kontakt und ja noch bis in die letzte Zeit auch berufliche Erfahrungen gehabt.
Dann haben Sie geheiratet, Ihre Frau kennengelernt. Ihre Frau ist Grundschullehrerin, Sie haben 2 Kinder. Und was nehmen Sie mit, wenn Sie jetzt selber auf Ihre Kinder gucken? Was versuchen Sie aus Ihrer Familienzeit, die Sie vorhin beschrieben haben, in Ihre Familie zu geben?
Also dieses Vertrauen an die Kinder, die ihren eigenen Weg finden müssen, wobei man als Eltern aus Sicherheitsüberlegungen sicher auch einen Korridor definiert. Das habe ich versucht weiterzugeben. Meine Kinder sind heute schon große Erwachsene. Und ich glaube, das ist auch eine Prägung der Familie, dass die Kinder sagen können, sie entscheiden zu bestimmten Themen. Aber sie haben auch das Vertrauen, Rat einzuholen. Und wenn man Fehler gemacht hat, dann muss man sie erkennen, anerkennen und abstellen. Und insofern ist das Familienleben mit den Kindern sehr gut gelungen.
Aber keiner musste BWL studieren.
Nein, meine Tochter hatte eine Begabung, hat sie heute noch für Kunst, wollte das gerne studieren, ist aber dann mit ihrer Mappe, wie das üblich ist, im ersten Anlauf nicht ganz angekommen. Heute weiß man übrigens, das gilt für die meisten, sie hätte einen zweiten Anlauf probieren können, hat dann aber doch BWL studiert in Bamberg mit dem Schwerpunkt Marketing und hat sich die Kunst bis heute erhalten. Unser ganzes Haus ist voller Bilder und sie bereichert durch ihre persönliche Art die Familie durch so einen Aspekt.
Das finde ich spannend, denn Kreativität ist ja etwas, was Sie jetzt dann in der Familie erleben. Sie haben aber in Ihrem beruflichen Werdegang unglaublich viel mit Bürokratie zu tun gehabt. Sie sind als derjenige bekannt, der die Bundesagentur für Arbeit, will ich sagen, fast schon gegründet hat, beziehungsweise die Bundesanstalt in eine moderne Agentur überführt hat. Wie weit vertragen sich denn Bürokratie und Kreativität?
Tatsächlich, wenn ich mich selber beschreibe, würde ich mich nicht als der führende, intellektuelle, konzeptionelle, kreative Kopf dieser Aufgaben, die ich bewältigen musste, beschreiben, sondern ich kann die Dinge beurteilen, klar gliedern und bin dann durchsetzungsstark. Und das ist auch schon ein Element. Ich habe mich deshalb immer wohlgefühlt in Teams mit Menschen, die das einbringen, was ich selber nicht ganz so kann. Und das galt ganz besonders für die Bundesagentur für Arbeit. Wir waren 3 Vorstände. Einer war früherer Staatssekretär, der andere Jurist. Und ich als jemand, der weiß, wie man Arbeitsabläufe gut organisiert. Und das war ja der Mangel von der Bundesanstalt dann im Übergang zu den Arbeitsmarktreformen. Und das Zusammenspiel war gut. Und wenn Sie so wollen, wieder auf Familie beschrieben, bin ich sicher derjenige, der für die Ausrichtung, die Ordnung verantwortlich ist, uns Geld verdienen. Aber die Freude am Leben, das Bunte, das bringt dann meine Frau ein und die Kinder.
Dieses Organisieren, Strukturieren, Arbeitsabläufe, ist das etwas, was Sie sagen, was Sie zur Bundeswehrzeit gelernt haben, was Sie da mitnehmen?
Ganz sicher. Als Schüler war ich eher auch verträumt, verspielt, nicht besonders gut. Habe mir die Fächer ausgesucht, die mir gefallen haben. Da hatte ich gute Noten, die mir nicht gefallen haben, aber wichtig waren, hatte ich schlechte Noten. Und in der Bundeswehr habe ich ein richtiges Maß von Orientierung, Disziplin, Konzentration gelernt, aber auch das Denken in großen Zusammenhängen. Deshalb bin ich für diese Ausrichtung dann sehr, sehr dankbar. Die hat mir dann für alle Berufsstationen viel geholfen.
Wenn ich Sie zitiere, dann würde ich mir diesen Satz gerne vornehmen und sagen, ich bin beseelt von Lösungen und nicht von Problemen. Können Sie sich damit immer noch identifizieren?
Komplett. Denn wenn ich die Themen sehe, übrigens rückwärts lässt sich die Geschichte immer besser erzählen als nach vorn, dann war nicht ganz so klar, was soll da eigentlich passieren in den Arbeitsmarktreformen. Wie sieht ein Übergang von einer Anstalt zur Agentur mit einem Verwaltungsrat aus und dann später das beim BAMF? Und da ist es tatsächlich so, dass ich Menschen erlebe, die in Sorge vor den Themen sind, die die Risiken sehen. Und dann mache ich mir selber ein bisschen eine Projektion an eine Wand und sage, so könnte es sein. Und dann zieht mich das in das Bild rein. Und damit übergehe ich manche wirklich großen Risiken. Sie sind da, aber mit einem gewissen Optimismus, auch Realitätssinn und Kraft, zieht mich das in eine bessere Zukunft. Und insofern, dieser Satz beschreibt bisher mein Leben, mein Berufsleben sehr gut.
Wenn Sie Ihr Leben von vorne dann denken mit mir zusammen, gibt es sowas wie einen roten Faden, wo Sie sagen, das ist ganz klar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist? Denn Sie haben viele Stationen durchlebt. Sie sind ja dann auch wieder in die freie Wirtschaft gegangen. Gibt es eine Kontinuität, die Sie für sich sehen?
Ganz sicher. Das ist einmal die fachliche Ausrichtung. Ich war Betriebswirtschaftslehre habe ich studiert, dann habe ich die Controllerakademie gemacht, die mehr ist als Buchhaltung und Zahlen, nämlich letztlich ein hoher Anspruch von Unternehmensführung bzw. Beratung der Unternehmensführung. Das Gleiche habe ich als kaufmännischer Geschäftsführervorstand in der Automobilzuliefererindustrie gemacht, die wirklich hohe Qualität unter dem Druck der Hersteller hat. Und dafür bin ich in den öffentlichen Dienst gekommen. Ich war nie Arbeitsmarktfachmann. Ich war auch kein Politiker. Das ist ein großes Missverständnis. Ich wollte die Sache zum Laufen bringen. Den eigentlichen Zweck erfüllen, gut organisiert, ein Dienstleister für die Menschen, die Arbeit suchen. Und insofern sind das zwar unterschiedliche Stationen, aber immer das gleiche Thema.
Ich höre diese Freude fürs Organisieren und fürs Denken bei Ihnen durch. Fällt es einfach, Menschen immer dorthin mitzunehmen? Denn Organisieren ist ja was, was nicht jeder gut kann, auch was nicht jedem so leicht fällt, Prioritäten zu setzen und mal aus sich heraus auch den Blick zu schärfen und quasi eine Struktur für eine große Einheit zu schaffen.
Ja, das fällt wirklich nicht leicht. Und wenn ich die Mängel beschreibe, die passiert sind, dann konnte ich die gute Geschichte für die Beschäftigten, wo gehen wir hin, damals nicht erzählen. Und diese Dominanz von Organisation, von Zahlen, hat auch manche Schwierigkeiten, Missverständnisse, Probleme bei den Beschäftigten, mehr als 100.000, und in der Politik gebracht. Übrigens kleiner Einschub, was enorm geholfen hat, entgegen manchen Erwartungen, die Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Wir hatten einen Hauptpersonalrat, der seine Rolle ganz stark gespielt hat. Klassisch Verdi, SPD, Personalrat. Aber für die Organisation und für die Aufgabe viele Wege mitgegangen ist. Und das hat geholfen. Auch die Gewerkschaften haben im Endeffekt dazu gestanden, weil sie gesagt haben, naja, es wird für die Aufgabe den Menschen gegenüber besser. Innerbetrieblich war es schwierig, an der Stelle aber Beharrlichkeit. Ich war überzeugt, dass Transparenz im Geschehen auf allen Führungsebenen wesentlich ist. Naja, und das macht man über Zahlen. 100.000 Beschäftigte, 80 Milliarden Euro Budget kann man sich nicht erschließen durch Vorortbesuche, sondern am Schreibtisch durch Zahlenreihen. Und das ist sicher ein Konflikt, den würde ich heute rückwärts gesehen besser lösen, indem ich ein bisschen menschlicher, verständlicher in Bildern reden würde. Aber das ging damals nicht. Insofern schwierige Phase. Nochmal, das Team nicht nur im Vorstand, sondern unterstützt durch den Verwaltungsrat. Ihr Herr Prossart hier war großer Unterstützer im Verwaltungsrat, die Frau Engelen-Käfer von Arbeitgebern und Gewerkschaftsverbänden. Das hat dann die Sache vorangebracht. Und als die ersten Erfolge da waren, dann sind die Beschäftigten auch gerne mitgegangen, glaube ich.
Wenn Sie einen Urlaub planen, Herr Weiß, jetzt führen wir das nochmal in Ihr persönliches Umfeld zurück. Ist Ihre Frau dann der Personalrat und Sie sind der Organisator?
Meine Frau ist sicher diejenige, die sagt, lass uns mal was Neues ausprobieren. Da war ich noch nicht. Nun ist ein bisschen im Gegensatz, dass ich beruflich außer Australien und Afrika überall war. Und meine größte Freude im Urlaub ist, dorthin zu kommen, wo ich weiß, es ist schön. Und von der ersten Minute fühle ich mich vertraut und wohl. Und das verstehe ich. Die Familie, die jetzt das nicht so hatte, die sagt, ich will die Dinge neu erkunden. Wir schließen meistens gute Kompromisse. Wenn nicht, setze ich mich auf mein Motorrad und fahre alleine irgendwo hin und meine Frau fährt zum Golf spielt. Und dann treffen wir uns wieder friedlich.
Also manchmal auch die Perspektive wechseln, beruflich wie privat.
Ich brauche dazu Anregungen von außerhalb. Ich bin relativ häufig, wenn das ging, zu Veranstaltungen, Seminaren gegangen, habe zugehört mit Interesse, habe verglichen die Perspektive, die ich gehört habe, mit der, die ich lebe und habe das aufgenommen. Und im Beruf in den letzten Jahrzehnten hat sich ja ungeheuer viel geändert. Privat gelingt es mir tatsächlich weniger. Durch diese große berufliche Anspannung und abends legt man ja nicht ab, was man am Tag erlebt hat, ist für mich die größte Erholung, in eine vertraute, gewohnte Umgebung in Ruhe zu gehen. Und meine arme Frau, die zu Hause in dieser Zeit war, die will dann raus und etwas erleben. Diesen Gegensatz muss man aushalten. Und ich sagte ja, dann bin ich eben mit dem Motorrad gefahren, was ich heute noch sehr gerne mache. Da ist man nämlich alleine, muss nicht erklären, muss nicht begründen, muss nicht sprechen. Und meine Frau ist dann eher auf die Veranstaltung gegangen oder zum Golfspiel.
Sind Sie die Route 66 schon mal gefahren oder ist das ein Traum?
Nein, ist kein Traum. Ich fahre wirklich in Deutschland sehr viel, in Europa. Wir haben eine nette Gruppe. Ich bin auch schon alleine mal schnell nach Bozen gefahren und dann wieder die schöne Gegend zurück. Das ist eher mein Revier.
Ich habe so viele Zitate, das kommt einfach auf Ihre lange berufliche Laufbahn von Ihnen. Und eins trifft ja dann auch wahrscheinlich, so wie Sie sich beschreiben, immer noch auf Sie zu, denn Sie sagen, über sich selbst arbeiten will ich immer. Das heißt, trotz allem ist die Arbeit aber keine Last für Sie.
Also die Phase des öffentlichen Dienstes war eine große Belastung und insofern freue ich mich jetzt, dass ich nicht mehr so fremdbestimmt arbeite. denn man kann sich Vorstand nennen, aber in einem Gefüge des Bundesstaates, da ist die Möglichkeit, selber zu gestalten, gegeben, muss man klar sagen, in diesem gegebenen Raum sicher auch selbstständig und mit Freude zu handeln, aber unter extremen Druck. Auch der Öffentlichkeit. Ich war zweimal Verlierer des Tages in der Bild-Zeitung, weil was schiefgegangen ist. Wenn man dann über den Nürnberger Marktplatz läuft, denkt man, jeder schaut einem nach, was nicht der Fall ist. Also jetzt arbeiten, weiter in Themen sein, ehrenamtlich und auch über Mandate, ist sehr schön, weil ich dann gedanklich in dieser Welt bleibe.
Sie sind ehrenamtlich sehr stark interessiert und eingebunden. Bis 2021 waren Sie Präsident der Johanniter-Unfallhilfe. Warum genau die Johanniter-Unfallhilfe?
Ich war Mitglied geworden des Johanniter-Ordens. Das ist ein evangelischer Orden, der sehr weltlich ist, wo man sich aber in seinem Beruf eben auch zum Glauben bekennt. Und da musste ich nach der Pensionierung ein Amt übernehmen. Und das war die Johanniter Unfallhilfe. War insofern nicht ganz so glücklich, weil es aus meinem Blick wieder ein Thema war, wo man, na, sagen wir es mal freundlich, Dinge besser machen kann, als sie bisher gelaufen sind. Was mit Ehrenamtlichen aber noch viel schwieriger ist, als in einer großen Organisation, wo es einen disziplinaren Rang gibt. Ja, das habe ich dann gemacht. Heute bin ich das noch in manchen Bereichen, bei manchen Stiftungen, zum Beispiel in der Deutschen Nationalstiftung, in der Poststiftung und in anderen Bereichen. Daneben habe ich aber auch, schon nahezu geordnete Aufgaben, zum Beispiel als Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Glaube spielt aber auch eine Rolle in Ihrem Leben.
Ja, ich bin christlich kulturell erzogen worden und tatsächlich über die Bundeswehr, über sogenannte Rüstzeiten, wo man sich sagt, es ist ja schöner, bei der Kirche in einem Gemeindehaus zu sitzen, Kaffee und Kuchen zu kriegen, als im Gelände zu sein. Durch den damaligen Militärdekan, der ist dann leider gestorben in den letzten Jahren, Kramm, interessiert worden. Und das ging dann übers ganze Leben. Ich bin keiner, der ein Erweckungserlebnis hatte von heute auf morgen, fest im Glauben. Nein, ich muss jeden Tag meinen Glauben überprüfen. Aber eine Gewissheit habe ich schon gefunden im christlichen Glauben. Und das ist auch Halt und Orientierung bei den schwierigsten Themen, die ich im Leben hatte.
Sind Sie früher dann in die Kirche auch als Familie gegangen zusammen? Konnte man Sie treffen sonntags im Gottesdienst oder lässt es das gar nicht zu, wenn man solche engagierten Aufgaben im Berufsleben hat?
Doch, wir sind mit den kleinen Kindern damals, Sohn und Tochter und meine Frau besonders, in Raum Rhein-Main-Gebiet in eine christliche Kirche gegangen, wo auch viel Amerikaner waren, die damals noch dort stationiert waren. Und der Gottesdienst war in Englisch. Und da wir unsere Kinder dann später mal nach Amerika zu diesem klassischen Highschool-Jahr geschickt haben, war das eigentlich der Beginn, dass man ein bisschen interkulturell die Dinge erlebt. Das war sehr schön. Dann war ich doch enttäuscht von der Landeskirche, wo die Predigten eher eine Erklärung der Tagespolitik wurde und vom Glauben nicht mehr ganz so viel. Es gilt aber nicht für alle. Und wir sind dann in einer freien evangelischen Gemeinde geblieben, tatsächlich dann nicht mehr sehr präsent an einem Ort, weil wir viel gewechselt haben und ich selbst am Wochenende Termine hatte.
Ist Ihre Familie immer mit Ihnen mitgewechselt?
Nein, ich bin einen großen Teil des Lebens und der Umzüge in der Bundeswehrzeit alleine gewechselt. Dann auch im Beruf, weil meine Frau Lehrerin war und wir sagten, es bringt ja nichts, die Kinder mitzunehmen, wenn ich dann abends doch nicht zu Hause bin und unterwegs. Und insofern bin ich leider, muss ich heute sagen, fast 15 Jahre gependelt, ist aber der Familie sichtlich nicht zum Schaden gereicht. Und nach Nürnberg wollte meine Frau erst nicht mit. Jetzt will sie von Nürnberg nicht mehr weg. Also ich verstehe, dass die Familie hat in der Stelle eine andere Prägung, weil meine ganzen Kontakte, mein Leben findet im Beruf statt. Und ich könnte jederzeit an einen anderen Ort wechseln, was für die Familie aber schwierig ist. Meine Kinder haben allerdings heute erstmal ihren Standort gefunden. Mein Sohn lebt in München, worüber ich mich sehr freue. Und meine Tochter mit Kindern in Frankfurt.
Was empfehlen Sie uns jetzt außer dem Christkindlmarkt in Nürnberg? Wohin würden Sie uns schicken als Zuhörer, wenn wir mal in Nürnberg sind?
Diese wunderschöne Altstadt, die ja nicht selbstverständlich ist. Nürnberg war so zerstört, dass man mal dachte, man baut es an anderer Stelle wieder auf. Also eine große Leistung unserer Eltern und Großeltern, auch der Politik. Die Altstadt ist wunderbar geworden, das ist in sich stimmig. Ein sehr schönes Umfeld mit viel Wald und in der Stadt wunderbare Museen, historische Plätze, sodass ich glaube, ein verlängertes Wochenende in Nürnberg unbedingt empfehlen zu können.
Herr Weise, was bedeutet Stillstand für Sie?
Jetzt würde ich wieder trennen, beruflich, wenn man Entwicklungen, Technologien, nehmen wir die Digitalisierung, die im Beruf ja heute schon massiv drin ist, nicht gut gemanagt wird, wenn man die nicht mitgeht. Im Leben zu Hause tatsächlich auch, dass ich schon überlege, was wären denn jetzt die spannenden Themen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Das könnte man zu zweit an schönen Kurzurlauben machen. Letztlich auch Finanzmanagement. Also die letzten 2 Jahre waren in meinem Konto nicht sehr erfreulich durch den beginnenden Abstieg der Aktien und der Inflation. Bei den Themen bin ich überall sehr präsent.
Das Organisieren ist wirklich ein roter Faden bei Ihnen und auch Strukturieren und die Sachen denken. Herr Weise, nachdem Sie die Bundesanstalt für Arbeit modernisiert haben, ist später die Politik ja nochmal mit einer öffentlichen Aufgabe der Strukturierung auf Sie zugekommen, und zwar der Gründung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, beziehungsweise da reinzuschauen, nachdem wir die Flüchtlingskrise hatten. Ist das so, dass man Sie gerufen hat?
Ja, und es war gut erklärbar, die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit ist in Nürnberg, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist in Nürnberg. Wir waren als Bundesagentur eine große, kampagnenfähige, schon sehr wirksame Organisation, und das Bundesamt haben wir zusätzlich mitbetreut. Mit einer Gruppe von Führungskräften bin ich in das Bundesamt gerufen worden, über die Bundeskanzlerin, über Minister de Maizière. Und wir haben 2 Jahre mitgeholfen, diese Krise zu bewältigen, geschwisterlich. Das finde ich, ist auch erwartbar von den Bürgern, dass man dann über Behördengrenzen hinaus sich unterstützt.
Jetzt haben Sie 2 Behörden, die ja nicht mit Themen besetzt sind, wo man sagt, juhu, die stürste ich jetzt nach. Also Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Bewältigung von Flüchtlingsherausforderungen. Inwieweit haben die Schicksale der Menschen Sie auch berührt?
Sehr. Und ich habe tatsächlich dann, nachdem es mir ja wirtschaftlich gut geht, wirklich Leid erlebt. Da hilft dann auch wieder der Glaube und der Respekt und die Freude und die Liebe zu den Menschen, wenn man so will. Allerdings habe ich die Aufgabe wieder als Managementaufgabe verstanden. Und eine Erklärung vielleicht nochmal, wieso Politik und Management sich so unterscheidet. Politik schaut immer auf den Bestand. Wie viele Arbeitslose haben wir? Wie viele Flüchtlinge? Die Steuerung geht aber über die Dauer. Arbeitslosigkeit wird zum Schrecken, wenn sie lange dauert. Und Flüchtlinge über ein Jahr in einem Anerkennungsverfahren und Registrierungsverfahren, Menschen, die unter Stress hierher gekommen sind, das ist grauenhaft. Und insofern war dann diese berufliche Erfahrung, was ist die richtige Steuerung? Worauf konzentriere ich die Menschen, die diese Aufgabe bewältigen? Ja, eine gute Erfahrung gewesen. Folgerichtig, dass wir das Bundesagentur und Bundesamt gemeinsam gemacht haben. Was sehr schön übrigens war, in der Zeit der Pandemie bei ganz, ganz hohen Zahlen von Kurzarbeit kamen dann die Beschäftigten des Bundesamtes zur Bundesagentur und haben mitgeholfen. Das ist eine gute Erfahrung.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Herr Weise, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier am Roman-Herzog-Institut.
Danke für die Einladung.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!